ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute beeinflusst Sprache unser Handeln. Bei dem Thema geht es mir um Folgendes. Immer wenn was Schlimmes passiert, wird immer gleich geschrien, dass der politische Gegner dran schuld ist. Gleich nach den beiden Attentaten auf Trump, da hat er keine Sekunde nachgedacht, hat er sofort die Demokraten dafür verantwortlich gemacht. Denn die hätten ihn, das war die Formulierung, nachdem man ihn am Ohr getroffen hat, zur Zielscheibe erklärt. Ähnlich war es in Sachsen kurz vor der Landtagswahl, als ein SPD-Kandidat beim Plakateanbringen schwer zusammengeschlagen wurde. Auch hier wurde sofort behauptet, die Art, wie die AfD redet, wäre der Grund, dass das passiert ist. Ich will wissen, ob man das so pauschal auch sagen kann. Beeinflusst Sprache unser Handeln? Vielleicht sogar, ob wir die Fäuste benutzen oder eine Waffe ziehen.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Ganz grundsätzlich, natürlich beeinflusst Sprache, was wir tun und lassen.
Sprachliches Handeln ist immer soziales Handeln und wann immer wir mit anderen kommunizieren, salopp gesagt, wollen wir etwas von jemandem anderen.
Immer wollen wir etwas von anderen, wenn wir sprechen. Das sagt Sozio- und Diskurslinguistiker Professor Friedemann Vogel von der Uni Siegen.
Oh Mama, bekomm mich bitte das Kuscheltier.
Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann.
Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen.
Ist eine ganz besondere Mischung, oder? Und die soll Folgendes zeigen. Jeder will etwas von uns. Und von jemandem etwas wollen, das kann bedeuten, dass jemand versteht, wer ich bin, wie ich denke. Dass jemand mir vertraut, dass man mich sympathisch findet. Das kann auch bedeuten, dass ich versuche, den anderen zu etwas zu überreden, ihn zu überzeugen. Es kann auch bedeuten, dass ich jemanden dazu bringen will, etwas zu tun. Den Gürtel enger zu schnallen, mir zu helfen, den Kinderwagen die Treppe hochzutragen oder auch Menschen zu misstrauen. Politische Gegner zu verachten, zur Waffe zu greifen. Wir reden hier jetzt nicht über schnell dahergesagtes. Dieses Wort Geglaube geht mir, ich muss das hier mal loswerden, sowieso schwer auf den Senkel. Wir reden hier jetzt also nicht über Alltagssprache. Um welchen Mechanismus von Sprache und Handeln geht's mir dann? Es geht mir um die Sprache, die wir jeden Tag aus der Politik, von Pressekonferenzen, in Interviews von den Parteien und Amtsträgern hören und lesen. Das ist nämlich eine ganz andere Kategorie der versuchten Einflussnahme. Und natürlich geht es um die Frage, was hat Sprache beispielsweise mit den Attentaten auf Trump zu tun oder dem Überfall auf den SPD-Kandidaten in Sachsen?
Kann ich automatisch sagen, die und jene Rhetorik hat zu dem und dem Fall geführt? Sie kann beigetragen haben, aber das muss man individuell anschauen.
Das macht mich jetzt echt traurig, obwohl ich, wenn ich ehrlich bin, mit dieser Antwort fast gerechnet habe. Sprechen, denken, handeln ist eben keine mechanische Physik. Und Professor Vogel fragt mich zurück, welche Antwort haben Sie denn von mir erwartet? Und gibt sie gleich selbst.
Das ist doch logisch. Der Vogel ist Linguist. Klar, dass er sagt, wir müssen genau hinschauen. Aber ich glaube auch, das ist wirklich die bessere Herangehensweise, weil wir sonst zu Fehlschlüssen tendieren. Zum Beispiel, weil wir dann sagen, ja, wir müssen nur die und die Wörter verbieten, dann haben wir das Problem erledigt. Das ist eben falsch, weil das unterstellt einen 1:1 Zusammenhang zwischen Wörtern, Sprache, Denken und Handeln.
Es gibt also keinen feststehenden Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen Sprache und Handeln. Wenn ich dieses Wort benutze, passiert genau das und das. Das kann man nicht sagen. Aber das heißt eben nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt. Das hier ist nur ein Beispiel. Das ist die Pressekonferenz 1989 von Günter Schabowski, kurz bevor die Massen die Mauer überrannt haben.
Stellen wir ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Und am Abend standen die Leute eben an den Grenzübergängen. Da brachte ein Satz das Fass zum Überlaufen. So viel zum unvorhersehbaren Zusammenhang von Sprache und Handeln. Professor Vogel führt ein anderes Beispiel an, das Attentat auf Rudi Dutschke, den Wortführer der linken Studentenbewegung 1968.
Der populärste Fall, sicherlich der Fall Rudi Dutschke, ne, auf den erwiesenermaßen Anschlag verübt wurde, infolge einer öffentlichen Kampagne gegen ihn. Allerdings hat nicht die Kampagne unmittelbar den Anschlag verübt, sondern sie hat die Bereitschaft für nonverbale Gewalt gegen eine bestimmte Person in den Bereich des Handlungsmöglichen verschoben.
In dem Zusammenhang muss ich auch an den Mord an Walter Lübcke denken, 2019, durch einen Rechtsextremisten. Dem ging auch eine massive Hetzkampagne voraus. Und weil Politiker wissen, dass es natürlich einen Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Handeln gibt, versucht man Sprache auch sehr gezielt und punktgenau einzusetzen. Weil es eben nicht nur darum geht, vor der Kasse nochmal schnell Schokolade abzustauben oder einen Kinderwagen die Treppe hochzutragen.
Was wir aber natürlich immer haben, wo es um große Reichweite von Sprachgebrauch geht oder um Autoritäten mit großer organisationeller, institutioneller Macht. Also diejenigen, die mit ihren Handlungen tatsächlich Entscheidungen für eine große Anzahl von Personen treffen können. Wo immer wir auf Sprachgebrauch treffen, aus solchen Kontexten, dort können wir von planvoller Kommunikation ausgehen. Das wird selten bis nie dem Zufall überlassen.
Aha, planvolle Kommunikation. Das ist es. Also, dass zu diesen leblosen Worthülsen, zu diesen ewig gleichen Formulierungen führt. Das ist bei DAX-Unternehmen nicht anders als in der Politik. So soll Sprache für berechenbare Reaktionen sorgen. In einer Bankenkrise soll beispielsweise verhindert werden, dass die Menschen die Geldautomaten und die Bankschalter stürmen. Professionalisierte Kommunikation soll Verständnis schaffen, dass Waffen geliefert werden und die Bundeswehr aufrüstet. Aber auch, dass für das Ahrtal und die SOS-Kinderdörfer gespendet wird. Professionalisierte Kommunikation, die soll das Vertrauen in etablierte Politik zerstören oder stärken. Das alles gehört dazu. Niemand der öffentlichen Akteure, niemand ist frei davon.
Gerade in Krisen und erst recht in Kriegsdiskurszeiten ist die öffentliche Kommunikation noch sehr viel stärker geplant, reflektiert im Hinblick auf Effekte, weil es um sehr, sehr viele Ressourcen geht, die legitimiert werden müssen. Aber auch die kann völlig nach hinten losgehen, weil man die Einstellungen oder Denkmuster in Bevölkerungsgruppen falsch eingeschätzt hat.
Wenn Parteien oder Amtsträger zu uns oder mit uns reden, dann wollen sie alle etwas von uns, egal wie sie heißen, egal von welcher Partei. Sprache ist immer Teil ihrer Strategie und ihres Konzepts. Sie wollen verstanden werden, das hatten wir schon, sie wollen unser Vertrauen, sie wollen, dass wir in ihrem Sinne handeln, sie wollen unsere Stimme. Das ist total normal und hat grundsätzlich noch nichts mit Gleichschaltung oder Gehirnwäsche zu tun. Was auch immer parallel passiert, sagt Professor Vogel, ist, dass man mit der Sprache zeigt, wer man ist, wie man denkt. Und obwohl es keinen Automatismus, keinen 1:1 Zusammenhang zwischen Sprache und Handeln gibt, zeigt die Menschheitsgeschichte zumindest eine verhängnisvolle Kombination zwischen Sprache, Denken und dann auch Handeln. Es ist eine Kombination, die immer mit großen Katastrophen und Tragödien einhergeht. Mit der Sklaverei, mit der Ausrottung der amerikanischen Urbevölkerung, dem Völkermord in Ruanda, dem Holocaust. Alle diese Katastrophen hatten auch eine Gemeinsamkeit in der Sprache.
Wir können schon in der Tendenz natürlich sagen, wo immer wir von Individuen in pauschalisierender und abwertender Weise sprechen, umso größer wird das Risiko, diese Personengruppen zunächst verbaler und dann eben auch nonverbaler Gewalt auszuliefern. Gerade in Kriegspropaganda arbeitet genau damit, etwa durch Dämonisierung eines Gegners, wo immer ich Personen oder Kollektiven graduell oder komplett das Menschsein abspreche. Das sind im Grunde implizite oder ganz explizite Gewaltaufrufe. In dem Moment befördere ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Gewaltanwendungen, zu nonverbaler Gewalt kommt. Und die verbale Gewaltäußerung ist, könnte man sagen, die Vorstufe zur nonverbalen Gewalt.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.